Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich begrüße dich zu dieser Folge. In dieser Folge geht es um die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und damit in Verbindung stehende arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur Kündigung. Und was hat mich veranlasst zu dieser Folge? Zum einen ja die Diskussion um Gleichstellung der Geschlechter und auch um die sexuelle Selbstbestimmung ist mal wieder ein besonderes Thema. Und zum anderen ist es so, dass in den arbeitsrechtlichen Urteilen sehr häufig diese Urteile eine Überschrift bekommen, oftmals nach dem Namen des Klägers, aber manchmal auch nach dem Vorfall. Und unsere heutige Folge steht unter der Überschrift: Ist einmal Grapschen erlaubt? Der Busengrapscher-Fall. Der Busengrapscher-Fall, so die Überschrift einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Und lass mich eins vorweg sagen, mir geht es in der Folge um die arbeitsrechtliche Bewertung und damit sind keine persönlichen Aussagen zu dem Unrechtsgehalt verbunden. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass die Verletzung von Persönlichkeitsrechten nur in engen Grenzen hinnehmbar ist. Und bei der sexuellen Belästigung dürfte in sehr vielen Fällen die Grenze überschritten sein. Sexuelle Belästigung, ist und war gerade in den vergangenen Jahren immer wieder ein Thema kontroverser Diskussionen. Im Ergebnis steht bei dieser Frage ja auch immer die sogenannte sexuelle Selbstbestimmung. Ja, sexuelle Selbstbestimmung, was ist das? Und meistens wird ja das in dem gesellschaftlichen Kontext gesehen. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich schon erheblich darüber gestritten wird, was überhaupt als sexuelle Belästigung anzusehen ist. Bei einer repräsentativen Umfrage der sogenannten Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Jahr 2015 hat ein nicht unerheblicher Teil der Befragten anzügliche Bemerkungen und unerwünschte Berührungen nicht als sexuelle Belästigung erachtet. Bei den Rechten und Pflichten im Fall einer sexuellen Belästigung ist es um den Wissensstand der Befragten noch schlechter gestellt. Nur 50% der Befragten wussten, dass sie bei einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ein Beschwerderecht gegenüber ihrem Arbeitgeber haben. Weniger als 20% der Befragten war bekannt, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer vor sexueller Belästigung schützen muss. Das finde ich schon recht erstaunlich. Gut, nun ist diese Befragung aus dem Jahr 2015, seitdem ist auch viel durch die MeToo-Bewegung in den Medien passiert. Aber dennoch ist es so, dass die Rechtsprechung sich an den Urteilen orientieren, insbesondere die unteren Rechtsprechungen an den obergerichtlichen Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts. Und deswegen muss man sich eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 20.11.2014 anschauen, die nach wie vor so das Schema der Prüfung vorgibt. Denn dieses Urteil sorgte für eine, ich möchte es mal ruhig so bezeichnen, eine Verwirrung, einen Aufschrei, weil diese Entscheidung doch nicht nur mit bestimmten rechtlichen Gesichtspunkten und bei den Juristen oftmals so gern gewünschten Fallgruppen gebrochen hat, sondern weil sie eine Tendenz zu setzen schien, die in die heutige Gesellschaft nicht wirklich passt. Ja, beim Bundesarbeitsgericht sitzen Richter, die schon berufserfahrener sind, damit auch einige Lebensjahre haben und vielleicht auch der geschichtliche Hintergrund ein anderer ist. Aber dennoch wurde in den Medien oft die Schlagzeile formuliert: Ist denn nun einmal Grapschen erlaubt? Um das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu verstehen, stelle ich dir eine spannende Frage, um so dann mit wenigen Sätzen die grobe geschichtliche Entwicklung im deutschen Arbeitsrecht darzustellen. Weißt du, ab wann der Arbeitgeber erstmalig im Gesetz verpflichtet wurde, seine Arbeitnehmer vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu schützen? Ja, das ist jetzt die Frage. Aber die Antwort, dies war erstmalig mit der Verabschiedung des Beschäftigtenschutzgesetzes 1994 verankert worden. Davor gab es keine gesetzliche sogenannte Verpflichtung des Arbeitgebers, den Mitarbeiter vor sexueller Belästigung zu schützen. Das klingt zurückblickend schon erstaunlich. Aber nun erklärt sich das zum Beispiel auch aus dem damaligen gesellschaftlichen Verständnis, wonach auch erst ab dem 1.7.1997 die Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat gemacht wurde. Also wir reden hier kurz vor dem vor 2000 und vor dem neuen Jahrtausend und hier waren teilweise noch Auffassungen so ein bisschen vorgehend, die aus heutiger Sicht 20, 23 Jahre später schwer verständlich sind. Und diese sexuelle Selbstbestimmung ist ja die Konkretisierung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Artikel 2 in Verbindung mit dem Artikel 1 des Grundgesetzes, also dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, zugleich auch definiert mit dem AGG. Und die Regelungen im Gesetz und die sich daran orientierende Rechtsprechung und die Urteile trennen ganz streng und stellen insoweit klar, dass nur sexuelle Belästigungen im Rahmen eines unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisses oder bei Anbahnung eines selbstständigen Beschäftigungsverhältnisses erfasst sind. Der notwendige Zusammenhang zum Beschäftigungsverhältnis ist unproblematisch gegeben, wenn die sexuelle Belästigung während der Arbeitszeit erfolgt. Sexuelle Belästigung, die außerhalb der Arbeitszeit erfolgen, stehen nur dann in einem Zusammenhang zum Arbeitsverhältnis, wenn ein betrieblicher Bezug vorliegt, also zum Beispiel Betriebs-, Weihnachtsfeiern, Ausstandsfeiern oder Dienstreisen zum Beispiel. Private Treffen unter Arbeitnehmern fallen grundsätzlich nicht in diesen Anwendungsbereich und da muss der Arbeitgeber nicht vereinstehen, wenn es dort eventuell zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Sehr häufig ist das auch kein Grund, weswegen der Arbeitgeber in den Arbeitsverhältnissen eingreifen darf. Da gibt es aber Ausnahmen und auch hier muss eine Trennung vorgenommen werden zwischen Arbeitsverhältnissen, zum Beispiel klassisches privatrechtliches Arbeitsverhältnis im Unternehmen oder bei Mitarbeitern im öffentlichen Dienst oder sogar Beamten. Ja, da mag das anders sein, da wird das auch ein bisschen stärker gesehen. Da kann also ein außerdienstliches Fehlverhalten auch in das Arbeitsverhältnis sich einwirken. Also, wie bereits ausgeführt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, seine Mitarbeiter vor sexueller Belästigung zu schützen. Das steht so im § 12 AGG. Verletzt der Arbeitgeber diese Pflicht und wird aus diesem Grund ein Mitarbeiter sexuell belästigt, so kann er, wenn es zu einer verbotenen Benachteiligung kommt, auf Schadenersatz und Entschädigung nach § 15 AGG haften. Dies gilt auch dann, wenn die eigentliche Benachteiligung durch einen anderen Beschäftigten oder einen Dritten begangen wird. Dem Arbeitgeber obliegt es also somit, sowohl präventive Maßnahmen zum Schutze von Benachteiligten hinsichtlich der gesamten Belegschaft durchzuführen, aber auch sogenannte repressive Einzelmaßnahmen, das erkläre ich gleich, im Falle eines Verstoßes gegen das Benachteiligungsverbot vorzunehmen. Ich gehe mal auf diese sogenannten repressiven Maßnahmen gegenüber den Beschäftigten. Denn ich denke, so allgemeine präventive Maßnahmen, Unterrichtung, Belehrung und so weiter und so fort, das dürfte relativ einfach sein. Diese sogenannten repressiven Maßnahmen gegenüber Beschäftigten, lass es mich so erklären, also geregelt ist das im § 12 Absatz 3 AGG und verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot aus 7 AGG, hat der Arbeitgeber die im Einzelfall erforderlichen verhältnismäßigen Mittel wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. Denn auch eine sexuelle Belästigung ist eben ein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot und stellt eine Arbeitsvertragsverletzung dar. Sexuelle Belästigungen sind, wenn das ein Fehlverhalten darstellt, stellen einen verhaltensbedingten Kündigungsgrund dar. Ich hatte ja in der Vergangenheit das schon dargestellt. Es gibt unterschiedliche Kündigungsgründe, die im Kündigungsschutzgesetz geregelt sind. Und hier ist es der häufigste Kündigungsgrund, der vor den Gerichten zu Entscheidungen anstehen, dem sogenannten verhaltensbedingten Kündigungsgrund. Und eine sexuelle Belästigung als verhaltensbedingter Kündigungsgrund kann eine ordentliche Kündigung rechtfertigen. Beispiele hierfür und auch gerichtliche Entscheidungen sind, wenn ein Bewerbungsgespräch in der Sauna geführt werden soll. Klingt sehr lebensfremd, aber das sind alles realistische Fälle. Ne? Der Arbeitgeber wollte hier mit der Bewerbenden in der Sauna das Bewerbungsgespräch fortführen. Wiederholte obszöne Angebote, Schlag gegen die weibliche Brust, das Anfassen der weiblichen Brust und auch wiederholte ungewollte Umarmungen und Berührungen. Das scheint jetzt nicht wirklich zu verwundern, aber mit dem Fall, der noch gleich von mir erörtert wird, scheint das irgendwie alles nicht so richtig übereinander zu passen und das Bundesarbeitsgericht eine Auffassung zu vertreten, die davon abweicht. Dieser verhaltensbedingte Kündigungsgrund kann aber auch für eine sogenannte fristlose, also eine außerordentliche Kündigung reichen. Und das ist immer dann der Fall, wenn der Mitarbeiter davon ausgehen durfte, dass das auch im Unternehmen nicht akzeptiert wird. Entweder wurde er schon abgemahnt, beziehungsweise bei bestimmten Sachen bedarf es dann keiner Abmahnung mehr. Und hier gibt es zum Beispiel Entscheidungen, dass das Anfassen an Po und Brüsten, sogenanntes fortgesetztes Erzählen sexueller Geschichten, die obszöne Aufforderung zur sexuellen Handlung, als auch das Anfassen der Brust in Verbindung mit obszönen Bemerkungen eine außerordentliche, sprich fristlose Kündigung rechtfertigen. Das klingt jetzt erstmal auch aus dem heutigen Kontext völlig normal, aber wieso ist das Urteil des Bundesarbeitsgerichts, ich kürze das immer ab mit BAG, wieso ist dieses Grabscher-Urteil so besonders? In diesem sogenannten Grabscher-Urteil hat das Bundesarbeitsgericht einer Kündigungsschutzklage gegen eine außerordentliche Kündigung stattgegeben. Das heißt, es hat dem Arbeitnehmer Recht gegeben, der sich gegen die von dem Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung gewehrt hat. Und das, obwohl die Voraussetzungen einer sexuellen Belästigung vorgelegen haben. Also es hat die Kündigung für unwirksam erklärt. Und was war passiert? Ein Mitarbeiter stand, nachdem er seine Schicht erbracht hatte, alleine unter der Dusche und die anderen Kollegen waren bereits gegangen. Eine weitere Mitarbeiterin, die beauftragt war, die Räume zu wischen und zu reinigen, kam währenddessen sich der Mitarbeiter duschte mit diesem ins Gespräch. Ja, und die mit der Reinigung beauftragte Mitarbeiterin machte, während der Mitarbeiter duschte, mit diesem Mitarbeiter Späße und hatte offensichtlich kein Problem, da auch sauber zu machen, obwohl der Mitarbeiter nackt unter der Dusche stand. Im Laufe dieses Gesprächs mit dem Mitarbeiter und dem Mitarbeiter bis dahin bislang unbekannten Mitarbeiterin äußerte der Kläger ihr gegenüber, dass sie einen schönen Busen habe und berührte diesen auch. Die Mitarbeiterin erklärte dem späteren Kläger, dass sie dies nicht wünsche und darauf hat der Kläger sofort abgelassen. Und offenbar war ihm das sehr peinlich. Er hat das eingestanden, hat sich entschuldigt und hat auch einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich gemacht. Aber dennoch hat der Arbeitgeber gesagt, nein, ein solches Fehlverhalten kann ich nicht hinnehmen zum Schutze meiner Mitarbeiter und hat den Mitarbeiter dann und späteren Kläger außerordentlich mit sofortiger Wirkung gekündigt. Ja, gut, der Arbeitnehmer und dann spätere Kläger hat im Rahmen eines sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs sich entschuldigt, hat auch ein Entschuldigungsschreiben gemacht und hat auch ein Schmerzensgeld an das Opfer gezahlt und für das Opfer war die Sache dann auch erledigt. Und dann hat der Kläger, sprich Arbeitnehmer, gedacht, gut, dann werde ich mich mal gegen die ausgesprochene Kündigung wehren und hat das damit begründet, dass es ein Blackout war. Und dass er gedacht habe, dass das spätere Opfer mit ihm geflirtet habe und auch damit einverstanden ist. Ja, das in erster Instanz angerufene Arbeitsgericht Wuppertal wies die Klage ab, hat also gesagt, die Kündigung ist wirksam. Das hat sich der Kläger und Arbeitnehmer dann nicht gefallen lassen, hat gesagt, ich gehe zum Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Und das Landesarbeitsgericht hat dem Arbeitnehmer und Kläger Recht gegeben und hat gesagt, nee, die Kündigung ist unwirksam. Also musste das Bundesarbeitsgericht entscheiden und diese Entscheidung ging dann in die Rechtsfälle ein, die mehr Beachtung gefunden haben, insbesondere auch in der Presse aufgenommen wurden. Ja, was hat das Bundesarbeitsgericht dazu gesagt? Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts war die Kündigung unverhältnismäßig. Es lagen nach der Auffassung des Bundesarbeitsgerichts keine Umstände vor, die die Annahme rechtfertigen, dass selbst nach einer Abmahnung von einer Wiederholungsgefahr auszugehen sei. Gut, das sagt uns an der Stelle schon mal, es gab keine Abmahnung und eine verhaltensbedingte Kündigung, insbesondere eine fristlose Kündigung, bedarf in der Regel immer einer Abmahnung. Nun hat der Arbeitgeber hier gesagt, ja, aber im Gesetz steht doch ganz klar und deutlich drinne, dass ich die Mitarbeiter vor sexuellen Belästigungen schützen muss und objektiv ist doch hier der Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllt und das hat das Bundesarbeitsgericht auch bestätigt. Und in der Folge, wenn ich mich als Arbeitgeber dann nicht irgendwelchen Ansprechen aussetzen möchte, dann muss ich doch kündigen. Ja, das hat das Bundesarbeitsgericht nur zum Teil so gesehen, denn das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, die in Rede stehende Pflichtverletzung wiege nicht so schwer, dass eine Abmahnung entbehrlich gewesen wäre. Vielmehr handle es sich um eine einmalige Entgleisung und der Kläger habe keinen Belästigungswillen gehabt. Ja, das ist schon recht mutig aus dieser Perspektive dann so zu entscheiden, weil für den Arbeitgeber wird das immer schwer. Denn das Gericht berücksichtigt jetzt, dass der Kläger hinsichtlich der Unerwünschtheit des sexuell bestimmten Verhaltens sich geirrt hat, da dieser von einem Flirt ausging. Ja. Ja, das LAG war damals noch überzeugt davon, dass eine Abmahnung diese Wiederholung und die Gefahr einer weiteren Wiederholung ausschließen würde und hat deswegen gesagt, Mensch, der war doch bisher als langjähriger beanstandungsfreier Mitarbeiter ohne Fehl und Tadel und deswegen reicht doch eine Abmahnung. Ja, nun mag eine Abmahnung ja reichen, wenn ich davon ausgehe, dass der Arbeitnehmer sich in Zukunft dann pflichtgetreu verhalten wird. Aber wie sieht das da um den Opferschutz aus und um die Mitarbeiterin, die dem ausgesetzt war? Also die Abwägung hier ist sicherlich nicht ganz einfach. Und nun hat das Bundesarbeitsgericht das LAG bestätigt und im Rahmen dieser sogenannten Interessenabwägung ja, zwischen den Parteien, dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der hier berücksichtigt werden muss, da hat es eben gesagt, dass diese Abmahnung schon gereicht hätte, um das Arbeitsverhältnis und die Pflichten, die im Arbeitsverhältnis eingehalten werden müssen, positiv zu betonen und dass unter dieser Maßgabe davon ausgegangen werden kann, dass eine Benachteiligung für die Zukunft anderer Mitarbeiter abgestellt wird und eine Wiederholung ausgeschlossen wird. Die Entscheidung erkennt zwar an, dass eine außerordentliche Kündigung wegen sexueller Belästigung nicht immer ohne vorherige Abmahnung möglich ist, aber eine Abmahnung bedarf es dann nicht, wenn bereits per se erkennbar ist, dass eine Verhaltensänderung, anders als im Grabscharfall, in Zukunft auch nach Abmahnung nicht zu erwarten ist. Oder es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber nach objektivem Maßstab unzumutbar. Ja, und damit offensichtlich auch für den Arbeitnehmer erkennbar ausgeschlossen ist. Ja, wo ist hier die Grenze? Wann soll der Arbeitgeber denn wovon ausgehen? Vorher hat man klar und deutlich gesagt, wenn ein anderer Mitarbeiter sexuell belästigt ist, dann muss ich darauf reagieren und das ist etwas, was ich nicht hinnehmen kann. Und hier sagt das Bundesarbeitsgericht, nee, du musst dir jeden Einzelfall angucken und jetzt musst du das abwägen. Und diese Entscheidung ist deshalb auch so relevant für die Praxis, weil bisher haben wir immer gesagt, bis zum Ausspruch der Kündigung, alles, was da vorgelegen hat, das musst du berücksichtigen. Und wenn der nach Ausspruch der Kündigung jetzt noch irgendwas macht, weil er sich entschuldigt, weil er irgendeinen Schmerzensgeld hat, dann bleibt es erstmal für die Entscheidung, ob die Kündigung berechtigt war oder nicht, außer Bedeutung. Und das könnte sich hier ein Stück weit aufweichen. Und lass mich das Fazit dazu sagen, denn aus der Entscheidung des BAG lässt sich nicht schließen, dass ein einmaliges Grapschen erlaubt ist, auch wenn hier das Zeichen so gewertet wurde. Das Bundesarbeitsgericht konkretisiert in seiner Entscheidung, wann eine außerordentliche Kündigung wegen sexueller Belästigung ohne vorherige Einschläge, Abmahnungen in Betracht kommt und wann nicht. Diese Entscheidung ist also dem Praktiker so als Leitfaden an die Hand zu geben, da er damit das Risiko des Unterliegens in einem möglichen Kündigungsrechtsstreit bzw. die Erfolgsaussichten besser beurteilen kann. Das war der Busengrabscher-Fall. Und ich werde auch in weiteren Folgen gerne mal besondere Fälle aufnehmen, die Beachtung gefunden haben und die auch in der Rechtsprechung Grundsätze gelegt haben und auch Praktika und Praktikum für die Praktikempfehlung, für die Praxis einen Leitfaden geben. Mein Gott, jetzt stapel ich über die eigene Zunge. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den teilt und auch anderen die Möglichkeit gebt, dieses Wissen so mitzubekommen. Gerne könnt ihr mir auch schreiben, mir Tipps geben, was ihr vielleicht noch an Beratung, an Themen von mir aufgenommen haben wollt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr mir eure Kommentare dalasst und auch meinen Podcast bewertet. Bis dahin, eine schöne Woche. Dein Sandro Wulff, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und dein Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.